richtig gut. Wir sind an der richtigen Stelle.
Ja, sehr schön.
Okay, wollen wir loslegen?
Können wir machen. Prost. Hui, hui, hui.
Prost. Schon wieder soweit.
Ja, es ist Samstagmittag.
Jetzt wieder los. Alle an Bord?
Ja.
Bitte Hand heben.
Tschu. Erzähl mal.
Ja, ich habe tatsächlich was.
Ja.
Und zwar aufbauend auf unsere letzte Folge.
Mhm.
Da hatten wir ja unter anderem über die deutsche Sprache mal gesprochen.
Mhm.
Was so aus dem Militär und so weiter da reingekommen ist. Und da habe ich tatsächlich mir die Mühe gemacht und habe mal geguckt und habe da auch wirklich ganz interessante Dinge gefunden. Unter anderem in einem Blog, wie heißt der jetzt noch? Blog dnb.de, das Militär und die deutsche Sprache.
Oh, wie für Papa, da geht mir das Herz auf, ne? Dass du die Quelle angibst.
Ja, das ich habe mir gedacht, dass das richtig ist.
Das ist jetzt ohne Sarkasmus, das ist wirklich, da geht mir das Herz auf, dass deine erste Handlung in dem Erzählen ist, dass du sagst, wo du es her hast. Das genieße ich jetzt einfach mal schön. Für einen Moment.
Wenn ich dich damit schon mal glücklich machen kann, dann bin ich ja wirklich zufrieden.
Das sind die kleinen Dinge.
Und zwar möchte ich mal eben ganz kurz einen kleinen Absatz daraus mal kurz vorlesen. Hm. Und zwar ist er der Verfasser Linus Hartmann-Enke. Also, er schreibt hier ganz kurz, wir Menschen tendieren dazu, alltägliche Dinge als gegeben hinzunehmen.
Mhm.
Das reicht von den fliegenden Stahlmonstern im Himmel über die technologischen, das finde ich wunderbar ausgedrückt, über die technologischen Kommunikationsmeisterwerke in unseren Hosentaschen hin zur lebendig benutzten Sprache. Letzteres ist immer wieder Gegenstand heftigster Diskussionen eines vermeintlichen Kulturkampfes, bei dem einige absurderweise denken, den fortwährenden Wandel von Sprache aufhalten zu können. Allerdings ist dieser Wandel ein langsamer, mehrere Generationen umfassender Prozess, der nicht nur dicke Luft erzeugt, sondern auch die Grenzen auslotet und schließlich neue Sprachgebräuche etabliert. Diese stammen aus den Lebenswelten und Erfahrungen der besagten Generation. Und jetzt kommt der Übergang zum Militär. Der deutsche Militarismus ist zwar historisch gesehen kein Einzelfall, jedoch für die deutsche Gesellschaft und damit auch die deutsche Sprache ein bis heute prägender Faktor.
Mhm.
Und jetzt geht es weiter mit einigen Beispielen. Und es sind alles Dinge, die wir schon mal gehört haben. Also das war jetzt der Auszug aus dem Blog. Und warst du schon mal am Boden zerstört?
Ja.
Hast du dich beim Wandern schon mal verfranzt?
Nee, aber in meinen Gedanken.
Auch gut. Bist du schon mal für jemanden in die Bresche gesprungen?
Ja.
Oder bist du bei einem Date auf Tuchfühlung gegangen?
Niemals. Würde ich niemals tun.
Oh, alles klar. Aber wenn du das alles schon mal eventuell so oder ähnlich gesagt hast, dann hast du wahrscheinlich, ohne es zu wissen, die Sprache des Krieges benutzt.
Oh, krass.
Beispiel. Was verstehst du unter 0815?
Also als so wie ich es jetzt gebrauche?
Mhm.
Das ist nichts Besonderes.
Das 0815 war das Standardmaschinengewehr der deutschen Armee während des Ersten Weltkrieges.
Standard.
1908 wurde es eingeführt, 1915 optimiert. Interessant, ne?
Ja, das ist aber interessant, weil 0815 ist ja jetzt mittlerweile eher sanft negativ behaftet. Und wenn es damals Standard war, dann ist die Frage, also würde mich total interessieren, wann es diesen negativen Touch gekriegt hat.
Alltagssprachliche Verwendung ist eben halt gewöhnlich, nichts Besonderes.
Ja, ja, vielleicht nichts herausragend. Das ist so im Sinne von, das ist halt Standard, da redet keiner drüber. Man redet ja häufig nur über die besonderen Sachen oder die neueste schicke Waffe oder sonstiges.
Richtig.
Ja.
Am Boden zerstört sein, was bedeutet das für dich?
Naja, ich würde es jetzt mit dem Ähnlichen niedergeschlagen. Also super traurig sein oder verzweifelt.
Sehe ich auch so, ganz genau. Aber diese Redewendung, es ist ja eine Redewendung, stammt aus dem Zweiten Weltkrieg, wurden die Flugzeuge noch vor ihrem Einsatz in der Luft vom Gegner bombardiert, ist es später im Bericht am Boden zerstört.
Oh. Ja, wenn ich sage, ich bin verzweifelt, also es ist so dieses von wegen, es ist vielleicht irgendwas nicht erfüllt worden oder ich bin nicht dahin gekommen, wo ich hin sein, wohin wollte und ich bin am Boden zerstört, weil das jetzt so gelaufen ist.
Mhm.
Wenn die vor ihrem Einsatz schon zerstört wurden.
Jetzt habe ich hier ganz was Schönes. Wir benutzen doch immer so gerne den Begriff Blockbuster. Steht ja für Kinofilm, ne?
Ja.
Besonders erfolgreich, oder? Die Bezeichnung wurde ursprünglich für eine Fliegerbombe, Luftmine, im Zweiten Weltkrieg verwendet, mit der ein gesamter Wohnblock zerstört werden konnte.
Ja.
Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden frei weg über einen Blockbuster, ohne wirklich genau zu wissen, was bedeutet das, ne?
Ja.
Weil wir es automatisch in Verbindung bringen mit einem Kinofilm, mit einem besonderen Kinofilm, wie wir finden. Für uns ist es vielleicht ein Blockbuster. In Wirklichkeit bedeutet dieses Wort ganz was anderes.
Wow.
Oh, ich habe noch eine ganze Menge, aber ich mache die nicht alle. Aber dieses hier fand ich auch so besonders schön. Bombenwetter, Bombenstimmung.
Ja.
Bombenstimmung hier. Hm? Besonders schönes Wetter, besonders gute Laune. Zweiten Weltkrieg flogen die Piloten Bombenangriffe auf feindliche Städte, meist in wolkenlosen, sternenklaren Nächten, um das Ziel besser sehen zu können. Dadurch bekam der Begriff Bombenwetter eine negative Bedeutung.
Oh, schaut. Autsch.
Ja, und was wir gerade schon mal hören, für jemanden in die Bresche springen,
ja.
Das machst du ja beruflich auch öfter oder oft.
Ich versuch's.
Also ist ja im Alter, ja, ich weiß, im Altersgespräch ist es eben halt Beistand leisten in einer kritischen Situation, für jemanden einspringen, ne, helfen.
Ja.
Ihren Ursprung hat die Redewendung in der mittelalterlichen Kriegsführung. Wer eine Burg oder eine Stadt erobern wollte, musste zunächst die hohen Befestigungsanlagen überwinden. Eine Strategie war Löcher, französisch La, La Brech, Brösch, 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 keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich kann kein Französisch. Ja, also in die Mauer schlagen, also ein Loch in die Mauer schlagen. Und die besonders Mutigen sprangen dann gleich hinein.
Mhm.
Also La Brech, Brösch, Brösch, Brech, keine Ahnung.
Wie schreibt man das?
B-R-I-C-H-E. La Brech.
Brech. Ja, okay.
Würde ich fast sagen. Ja, ist auch egal. Jedenfalls Loch in die Mauer schlagen und gleich hineinspringen. In die Bresche springen.
Okay.
Da kommt das schon her, aus dem Mittelalter.
Ja.
Also da gibt es jetzt, oder dieses sich verfranzen. Und dieses Wort stammt aus der Fliegersprache des Ersten Weltkriegs. Der Beobachtungsoffizier, der für die Navigation zuständige zweite Mann im Cockpit, wurde Franz genannt.
Einfach, obwohl er nicht Franz hieß, oder?
Richtig, das war dann so, du bist heute der Franz.
Ja, okay.
Also der Begleiter der Navigationsoffizier.
Ja, ja. Oh.
Ne, also da gibt es jetzt wirklich noch bestimmt, ich will nicht viel sagen, aber 30, 40 Beispiele. Das sind ja nur Beispiele, wie die in unseren Alltag übernommen worden sind. Und dann geht es noch weiter. Es gibt ja noch diese Aussage, Angriff ist die beste Verteidigung.
Mhm.
In anderen Fällen ist eben halt so ein Kriegsbezug auch heute noch präsent. Beim Fußball zum Beispiel. Mein Thema. Wird geschossen. Gleich Angriff. Verteidigung. Abwehr. Ein Team befindet sich im Abstiegskampf. Ein anderes feiert den Sieg über den Gegner. Und auch im Büro herrscht Kriegsstimmung. Das neue Produkt muss wie eine Bombe einschlagen. Der Markt muss erobert. Die Konkurrenz vernichtet werden. Die Devise lautet, alle Geschütze auffahren und Angriffslust beweisen und so weiter. Alles Dinge aus dem alltäglichen Leben.
Mhm.
Gilt auch für Politik. Parteien zeigen sich kämpferisch. Es gibt TV-Duelle vor Wahlen. Politiker und Politikerinnen warnen vor gesellschaftlichen Sprengsätzen oder zünden sie. Und regelmäßig wird der Krieg erklärt. Sei es die Pandemie, die Klima- oder die Flüchtlingskrise. Dass unsere Sprache militärisch geprägt ist, hat nicht nur mit der militärischen Vergangenheit zu tun, sondern auch mit einer Sprachlücke. Oft fehlen uns, und das habe ich jetzt tatsächlich auch verstanden, was dir geschrieben habe, man höre und staune, oft fehlen uns greifbare Worte, um zu beschreiben, wie wir uns fühlen oder eine Stimmung wahrnehmen. Dann greifen wir zur Metapher aus der konkreten Welt. Durch eine Metapher wird ein Bild angeboten und Bilder lassen verschiedenste Assoziationen und Interpretationen. Sprache ist also mehr als nur ein Spiegel dessen, was passiert. Sie interpretiert, sie übertreibt, sie verzerrt. Und gerade in Kriegszeiten, die wir ja auch zurzeit erleben, ist besondere Vorsicht geboten, denn Sprache kann auch zur Waffe werden. Fand ich sehr beeindruckend. Na, bist du sprachlos?
Nö, Ich höre dir nur zu.
Ja, das waren jetzt mal so in groben die Dinge, die mir jetzt zu der...
Das war jetzt aber alles aus diesem Artikel, ja?
Soweit ich das jetzt gesehen habe, ja. Das war alles aus diesem Blog.
Man kann das so schon hören, wenn du redest oder anstelle, wenn du vorliest.
Ja, ne?
Du veränderst deine Sprachmelodie, wenn du vorliest.
Aha, okay. Ja, ich versuche es dann so deutlich wie möglich rüberzubringen, ne?
Na, brauchst du ja nicht. Kannst auch deine eigenen Worte benutzen. Du redest auch schön.
Ja, aber ich kann das nicht so schön ausdrücken. Und außerdem weiß ich diese Dinge ja sonst gar nicht. Ja, diesen einen, den muss ich noch loswerden. Etwas auf der Pfanne haben. Stammt von den Lunden- und Steinschlossgewehren, die auch im Dreißigjährigen Krieg eingesetzt wurden. Diese besaßen eine kleine Mulde, also obendrauf, das nennt sich die Pfanne. Und in die hat man das Zündpulver geschüttet. Und wer also etwas auf der Pfanne hatte, konnte gleich losschießen.
Aha.
Merkst du was?
Merk ich was.
Hammer, ne?
Mhm.
Also ich fand das schon sehr, sehr beeindruckend, was da so aufgelistet worden ist. Ich finde es nur überwältigend, dass wir so viele Begriffe in unsere Alltagssprache übernehmen und übernommen haben, die auch wirklich teilweise schon so alt sind. Und wie die entstanden, wie sich die Bedeutung verändert hat über unsere Sprache, über unsere Ausdrucksweise. Wir hatten ja auch letztens mal da die alleine schon diesen Begriff von schön über lässig zu cool.
Mhm.
Ne? Auch das und vor allen Dingen, was hier in diesem Blog auch wirklich gut beschrieben worden ist, ist, dass es eben halt alles diese Erfahrungen über Generationen hinweg sind, die sich da entwickeln und dann da einfließen. Und dass man, wenn man sich das mal angucken will, muss man teilweise auch ganz schön weit in die Vergangenheit gehen. Hochinteressant, aber eben halt, man kann im Moment eigentlich nur so einen kleinen Überblick geben, weil es ist so komplex.
Na klar, das ist Sprache.
Ne? Das ist ein Hammer. Ja, das ist, ich glaube, eins deiner Lieblingsthemen. Ne?
Ja, Sprache, also ich kann da dem Blog nur zustimmen. Also Sprache ist halt eins der größten Sachen, die man untersuchen kann. Vor allen Dingen, wenn man auf die Geschichte guckt, also das ist so eine Mini-Leidenschaft für mich, dass man dieses, wo kommt es eigentlich her? Also, dass man zurückverfolgt, wo Sprache überhaupt ihren oder bestimmte Begriffe ihren Ursprung haben. Ich meine, grundsätzlich Sprachenlehrer und zusätzlich auch noch in der Philosophie unterwegs, das sind ganz viele Dinge, wo es pauschal darum geht, Begriffe zu begutachten. Und was ich halt an der Stelle so interessant finde, ist die Tatsache, dass wie eine Gesellschaft etwas, was so zerstörerisch wie Militär und Krieg ist, so sehr in seinen Strukturen und seinen Adern hat, dass es zu einer Alltagssprache wird und man gar nicht mehr merkt, dass das eigentlich daher kam. Also wie gesagt, in die Bresche springen oder am Boden zerstört sein. Woher sollte man das wissen?
Allein dieser Begriff Tollpatsch, das ist für mich, ja, das ist halt einer, der ständig ins Fettnäpfchen tritt. Aber wenn man sich mal anguckt, wo das herkommt, das kommt aus dem 17. Jahrhundert.
Ja.
Das ist ein Hammer. Das hieß damals zu der Zeit noch Tollbatz, mit TZ am Ende, und bezeichnete ungarische Fußsoldaten.
Ja.
Das ist auch, bitte, so ein wirklich unbedeutendes Wort, dass man einfach mal so, wenn dir ein Glas aushalten willst, boah, bin ich wieder tollpatschig heute. Schon bist du wieder beim Militär, wenn du wirklich mal hinterfragst.
Aber so 17. Jahrhundert, ich meine, Sprache ist ja noch viel, viel älter, wenn man bedenkt, dass dann, wenn du mal zurückverfolgst, wie weit das zurückgeht, dass du dann manche Sachen, die wir heute noch benutzen, schon früher siehst. Und da ist wieder dieser Punkt, den hattest du gerade ganz am Anfang genannt, dass es Menschen gibt, die glauben, den Sprachwandel aufhalten zu können. So wie, weißt du noch damals, das Buch Der Dativ ist im Genitiv sein Tod?
Ja, ja.
Das war ja ein Kulturphänomen, dieses Buch. Da war ja überall die Rede von. Und die Leute haben angefangen, wieder den Genitiv zu benutzen. Und und ne, das darf nicht aussterben. Ja, aber Dinge sterben aus. Dinge sterben aus und Dinge hören auf zu existieren und Bedeutungen verändern sich und dann benutzt man in 50, 100 Jahren eine grammatische Satzstruktur, an die heute nicht zu denken ist. Weil wenn ich jetzt über...
Das verändert sich gewaltig.
Ja, wenn ich jetzt mal überlege, meine Schülerinnen und Schüler, wenn die, also im Unterricht, das Spannende in Unterricht ist tatsächlich, oder in Schule ist, dass Schülerinnen und Schüler so ganz intuitiv wissen, dass sie im Unterricht eine andere Sprache benutzen müssen, als wenn sie untereinander miteinander reden. Und also im Unterricht haben die Ja, nicht gehobenere Sprache, aber gelernte Sprache deutlich. Und wenn die, dann ist das Pausenklingeln, der Schlag, die treffen sich miteinander und dann hörst du Sätze wie, lass mal Edeka.
Ja, gell. Ja.
Und ich sitze da, lass mal Edeka, was lass mal Edeka? Da fehlen ganze Grammatik, ganze Satzteile, da fehlt ein Verb. So, ja, aber das ist deren Umgangssprache.
Ja, ich weiß.
Ein Paradebeispiel, was ich an der Stelle mal benutze, ist aber jetzt aus dem Englischen, von wegen Sprachwandel, das Wort you, also du oder, ne, oder in der Mehrzahl. Und man sagt ja immer, dass im Englischen gibt es diese Version von, also der formalen Anrede sie nicht, die wir in Deutschland haben, oder im Deutschen haben, ne? Im Englischen sagt man immer nur you.
Das weiß ich noch tatsächlich aus der Schule, ja.
Aber sprachgeschichtlich ist das you, was wir heute benutzen im Englischen, eigentlich die formale Anrede sie.
Okay.
Also die siezen sich alle eigentlich im Englischen. Weil zu der Zeit von Shakespeare gab es ja noch das thou, T-H-O-U, thou.
Ja, das kann ich gar nicht.
Das ist das du gewesen, das war die informelle Anrede, so wie wir das machen. Und wenn die formell geredet haben, haben die halt you gesagt. Die hatten eine Differenz zwischen formell und informeller Anrede, so wie wir das in Deutschland auch haben, mit du und sie.
Ich wollte gerade sagen, genau wie wir.
Richtig. Und dann ist aber dieses thou oder thee ist verloren gegangen und die haben nur noch das you benutzt.
Ich überlege jetzt gerade, dann ist das ja im Grunde genommen, wenn die das einfach haben verschwinden lassen, haben die ja die Sprache verkürzt.
Ja. Sie haben es vereinfacht.
Dann können die Schüler ja auch sagen, lass mal Edeka, guck mal, ist auch eine Verkürzung. Ja. Also dann sind die auf dem richtigen Weg.
Aber das ist ja genau der Punkt. Das ist ja das, ich finde, das Schöne sozusagen auch an Sprache. Sprache ist ja letzten Endes eigentlich nur ein Werkzeug der Kommunikation. Und Kommunikation muss effektiv sein. Lange Rede, kurzer Sinn, sagt man doch gerne. Und ja. Präzise zusammenfassen, schnelle Anweisungen geben, Instruktionen wieder weitergeben, Unterhaltung weiterbringen, etc. Es geht viel um effizientes Kommunizieren. Und natürlich ist dann im Sprachwandel diese Effizienz auch häufig Fokus der Veränderung. Und dass sich voraussichtlich Lass mal Edeka nicht durchsetzen wird, weil das Verb fehlt, das ist, glaube ich, klar. Aber in der Jugendsprache effizient ist das allemal.
Auf jeden Fall. Und geht schneller.
Und dann jeder weiß, was gemeint ist. Auch ich, die nicht Teil dieser Jugendsprachengruppe ist, weiß ganz genau, was sie meinen, wenn sie sagen, lass mal Edeka. Aber das ist halt, das ist so der Punkt, weißt du, Leute, die sich so über, also das hatten wir ja letzte Folge auch, dass es zu dem Begriff Moin ja mal eine Petition gab, von wegen, dass das vulgäre Wort, dass es eine Verderbung der Sprache und so bedeutet. Das ist dieses Verurteilen von Sprache, besonders wenn das nicht Teil des Ursprünglichen ist, was man selber gelernt hat. Das ist völlig hinfällig und überflüssig, weil die Sprache wird sich ändern, ob man dagegen was sagt oder nicht.
Du kannst es gar nicht verhindern, das geht gar nicht.
Nee.
Nur es wird von vielen noch gesagt, dass die deutsche Sprache eben durch den Einfluss des Militärs oder der Militärgeschichte mittlerweile doch im Großen und Ganzen sehr martialisch ist.
Martialisch?
Wenn du dir dann ja, also eben grob, militärisch, ja, dass eben diese ganzen Einflüsse dafür gesorgt haben, dass es auch in alle Gruppen und Berufsgruppen und überhaupt Einzug gehalten hat. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ob es jetzt im Fußball ist, also praktisch in der Freizeit, ob es in der Politik ist, da wird von Kampf und was weiß ich alles geredet. Das ist erstaunlich. Und wenn man diese ganzen militärischen Begriffe dann wirklich mal zusammenziehen würde, sich die Mühe machen würde, ich glaube schon, dass man dann wirklich den einen Eindruck bekäme, dass die deutsche Sprache auch sehr, sehr grob sein kann.
Ja, aber auf der anderen Seite...
Ich wusste, dass es ein Aber kommt.
Na immer. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass wir viel, natürlich, wenn wir die Sprache, die deutsche Sprache so benutzen, wie das jetzt zum Beispiel in der Politik gemacht wird, ich sage der Sache den Kampf an oder ich rüste mich für die nächste Wahl oder die ganzen Sachen, dann benutze ich die Begriffe ja auch, also gerade Politiker benutzen ja Begrifflichkeiten ganz absichtlich, um dieses Bild zu schaffen, was du gerade sagtest mit der Metapher, die schaffen ein bestimmtes Bild, da bereitet sich jemand auf den Kampf vor. Jedoch auf der anderen Seite ist es auch so, dass mit den Beispielen, die du genannt hattest, die ursprünglich aus dem Militärischen kommen und jetzt aber im Alltag benutzt werden, ihre Militärbedeutung verloren haben und für uns einen ganz anderen Sinn haben oder ein ganz anderes Sinnbild, sodass wir in der Sprache ganz anders damit umgehen. Und dazu nochmal obendrauf die Tatsache, dass die deutsche Sprache ja eine von den Sprachen ist, die häufig Begriffe für Dinge hat, für die andere Sprachen kein Wort haben.
Okay, das stimmt.
Zum Beispiel der Begriff Fernweh,
ja,
den gibt es im Englischen nicht. Und wenn wir beide uns das Wort Fernweh jetzt anhören, ich habe ja häufig Fernweh, wir wissen ganz genau, welches Gefühl damit verbunden ist, was das bedeutet, wenn ich Fernweh habe.
Was würde ein Engländer dazu sagen?
Umschreibt
das, oder?
Ich bin jetzt nicht Muttersprachler, aber ich würde wahrscheinlich schon sagen, dass die das irgendwie umschreiben als I have longing to leave the country oder I have a longing to be far away. Aber soweit ich das weiß, ist das da und Geborgenheit. Ist auch ein Wort.
Also mit der Effizienz ist es dann nicht mehr so weit her, ne?
Für Deutsche schon.
Für Deutsche, ja, aber ich meine jetzt für Engländer.
Ja,
ein bisschen mehr.
Ja, das stimmt. Also bei jetzt nicht unbedingt bei komplett, also ich habe jetzt so natürlich den Vergleich nur mit Englisch, aber es gibt unglaublich viele Begriffe im Deutschen, die aufgrund unserer Effizienz, weil wir Deutschen ja so effizient und gut sind, haben wir Begriffe entwickeln, die Dinge beschreiben, für die andere Leute viel, viel mehr Wörter brauchen. Oder?
Ja, guck mal, wir sind auch nicht so dumm.
Eins meiner Lieblingswörter?
Na?
Verschlimmbessern.
Verschlimmbessern, ja. Kaputt reparieren.
Genau, verschlimmbessern. In einem Wort, verschlimmbessern. Kannst du mir, also gibt es kein Äquivalent hier zum Beispiel im Englischen für. Da musst du sagen von wegen, I tried to make it better, but it became worse. Also du brauchst einen Satz dafür. Und wir sitzen, ich habe es verschlimmbessert.
Ja. Jo, fertig sind wir damit.
Ja, also deswegen, also für mich aus meiner Perspektive, dieses ganze Militärische an der Stelle, ist für mich eher so der Blick darauf, dass man sieht, woher wir kommen als Land oder als Gesellschaft. Ja. Dass man sagt, natürlich, weil die so einen großen Einfluss in der Geschichte hatten, haben wir die sprachlich mit in unseren Alltag genommen. Und erst wenn ich dafür sorge, dass ich diese Begriffe auch aktiv nutze, um das Bild von kriegsherrschenden Zuständen zu schaffen, erst dann wird es für mich halt brutal oder martialisch, was du sagtest. Aber so im Alter ist die deutsche Sprache eigentlich ein wunderbares Werkzeug, um Dinge zu verdeutlichen und auszudrücken.
Man muss auch wirklich sagen, es sind diese Begriffe wie Tollpatsch, wie in die Bresche springen, Bombenwetter und so weiter, die haben ja auch einen ganz anderen Inhalt für heute. Nur ich finde es eben halt interessant zu sehen und zu wissen, wo kommt das denn her? Denn wenn ich dieses Wort trenne, Bombe und Wetter, dann habe ich ein Wetter, das ist entweder schön oder schlecht, und ich habe das Wort Bombe. Und Bombe macht mir Angst. Mhm. So, es ist schon interessant, wie diese gegensätzlichen Dinge so zueinander gefunden haben, dass man im Grunde genommen daraus einen absolut positiven Begriff entwickelt hat, beziehungsweise dass man das so empfindet. Mhm. Finde ich spannend.
Ja.
Jetzt sage ich Ihnen mal spannend.
Ja, das ist auch spannend. Ja, aber das ist halt so auch wieder so typisch menschlich, dass man Dinge zu seinem eigenen macht. Und dass man dann Begriffe zum Beispiel, die irgendwo entstanden sind, dass man die dann zu seinem eigenen macht oder daraus sein eigenes macht. Das ist ja auch, wenn man die Entwicklung von Sprache sich anguckt, dann ist es ja auch ganz häufig, da hatten wir es doch letztes Mal auch schon drüber, von wegen, wenn eine Gruppe von einflussreichen Menschen dieses Wort benutzen, dann verbreitet sich das mehr und mehr und mehr. Und erst dann, wenn es seine Kreise zieht, kann es auch irgendwann halt in den allgemeinen Sprachgebrauch übernommen werden. Und das zu beobachten, woher Begriffe kommen und wie sie dann da gelandet sind, wo sie jetzt sind, das ist faszinierend. Und ich kann verstehen, warum Leute sich da ihr Leben lang mit beschäftigen. Mit geschichtlicher Analyse.
Und es hört nicht auf und du findest ja immer wieder neue Dinge. Ich sage ja, wenn ich jetzt noch tiefer in die ganze Geschichte reingegangen wäre, dann kämen wir heute nicht mehr zum Bier trinken.
Ja, Wanderlust ist auch ein Wort, was man nur im Deutschen kennt. Schadenfreude. Schadenfreude benutzen die sogar im Englischen als Wort selber. Die haben das einfach übernommen.
Das Deutsche.
Das deutsche Wort, die
das
benutzen.
Deutsche Wort.
Genau. Genauso wie Zeitgeist. Die benutzen das deutsche Wort, weil die selber kein eigenes haben und gesagt, ja, okay, nehmen wir mit. Da würde mich mal interessieren, wer hat das darüber gebracht? Wer hat das dahin gebracht? Wer war so einflussreich, dass die Gruppe so diesen Kreis ziehen konnte, dass dieses Wort jetzt als englisches Wort existiert, Schadenfreude?
Entweder jemand, der ganz viel Schadenfreude empfunden hat, oder jemand, der ja Opfer war.
Aber überleg doch mal,
Opfer
eine Strache ohne Schadenfreude, wie traurig. Was ist das für eine Gesellschaft?
Macht ja gar keinen Spaß.
Genau.
Macht ja gar keinen Spaß.
Ich meine, Sprache.
Müssen sich auch immer freuen können.
Ja, Sprache repräsentiert ja auch das Gedankengut des Volkes. Und wenn du keinen Begriff für Schadenfreude hast, dann sind das alles Luschen.
Traurig.
Ja.
Diese Nationen.
Ja.
Kommt doch zu uns, dann haben wir gemeinsam Schadenfreude.
Ja, im letzten Endes ist es halt, wenn man über Sprache sich unterhält, finde ich, dass man immer so unglaublich viel Neues entdecken kann und die Dinge, über die man vorher nicht nachgedacht hat. Und ja, es mag so sein, dass man vielleicht Sprache als Waffe benutzen kann, wenn man weiß, was Sprache ausrichten kann. Aber Sprache kann halt auch einfach ein wunderbares Werkzeug sein, um die Welt zu entdecken und zu beschreiben.
Absolut. Und daraus dann wieder Metaphern bilden.
Richtig.
Damit alle sie verstehen.
Ja.
Haben wir schon wieder ganz schön was abgearbeitet, ne?
Die Militärsprache. Vielleicht kriegen wir sie das nächste Mal weggeschubst.
Ja, ich habe da so meine Skepsis.
Hast du Zweifel an der Sache?
Ja, denn wie gesagt, das sind ja so viele Begriffe, die einfach so im Alltag vorkommen, wo man eben nicht drüber nachdenkt. Das flutscht dann so raus.
Ja, Gott sei Dank sind ja viele dieser Begriffe halt nicht bösartig.
Wie zum Beispiel Bombenwetter und Bombenstimmung, ne?
Ja,
sind ja heute positiv.
Ja, das ist so. Ja, mit dieser Bombenstimmung gehen wir dann jetzt mal ins Wochenende, würde ich sagen.
Aber sowas von. Ich würde sagen, wir nehmen noch mal einen ordentlichen Schluck und dann
gucken
wir mal, was das Wochenende bringt.
Dann wünschen wir euch allen für heute Abend ein Bombenwetter und eine Bombenstimmung.
Und viel Spaß.
Überlegt euch mal, für jemanden in die Bresche zu springen.
Und seht zu, dass eure Tage nicht 0815 sind.
Richtig, wichtig.
Richtig.
Richtig, wichtig. Also, in diesem Sinne frisch, fromm, fröhlich, frei, ab ins Wochenende und bis in 2 Wochen.